Am Anfang seiner Tätigkeit in Rom stand ein Handel. Bevor Josef Ratzinger unter Johannes Paul II. Als Präfekt der Glaubenskongregation antrat, ließ er sich das Recht zusichern, auch künftig eigene, eher private Veröffentlichungen herauszubringen. Er scheint diese Abmachung bis heute in Anspruch zu nehmen, hat sie in sein eigenes Pontifikat übernommen. Jesus von Nazareth heißt sein jüngstes Werk.
Es ist etwas ganz Besonderes, dass ein Papst ein Jesusbuch schreibt. So etwas hat es in der Geschichte noch nicht gegeben.
Das sagt Thomas Söding, Bibelwissenschaftler und einer der Autoren, die im kommentierten und ausführlichen, die Bandbreite theologischen Schaffens fast abdeckenden Literaturverzeichnis des Werks genannt sind.
Man muss sich vorstellen, nach traditioneller Auffassung ist der Papst der Stellvertreter Christi auf Erden und er schreibt über Jesus und formuliert kein Dogma, sondern sagt, hier, das sind meine Beobachtungen, die ich als Theologe gemacht habe, dafür stehe ich sozusagen ein, lest das kritisch, diskutiert das.
Bei der offiziellen Präsentation in Rom übernahm der Ratzinger-Schüler und Wiener Kardinal Christoph Schönborn die Vorstellung des Buches. Zwar ist das Werk laut Vorwort kein lehramtlicher Akt, aber dennoch wäre es noch lange kein privater Akt, so Schönborn.
Aber es ist etwas sehr Persönliches. Eigentlich ist das ja gar nicht so verwunderlich, denn dieser Papst ist ja nicht der Chef einer multinationalen Kompanie, sondern er ist der Nachfolger des Petrus. Wenn also der Nachfolger des Petrus darüber meditiert, wer eigentlich Jesus ist, was er ihm persönlich zu sagen hat, dann tut er sein Kerngeschäft, seine zentrale Aufgabe als Nachfolger des Petrus.
Josef Ratzinger, Benedikt der 16. Jesus von Nazareth, Herder Verlag, 19,50 Euro. Was ist es für ein Buch? 448 Seiten stark, derzeit in Deutsch, Italienisch und Polnisch erhältlich. Insgesamt 22 Sprachversionen sind geplant. Erste Aufzeichnungen machte der Papst schon im Sommer 2003, daher auch der Doppelautor. Schon nach 3 Verkaufstagen hat es in Deutschland Habe Kerkelings »Ich bin dann mal weg« von Platz 1 der Bestsellerliste vertrieben. Das Pilgerbuch des Entertainers stand dort 31 Wochen lang. Jesus von Nazareth sorgt für Anstürme in den Buchhandlungen wie sonst nur Harry Potter und ist das bestverkaufteste religiöse Sachbuch überhaupt. Zum Inhalt. Ein erster Blick auf das Geheimnis Jesu, dann die großen Stationen des irdischen Wirkens, die Taufe, die Versuchung in der Wüste, die Verkündigung vom Reich Gottes und die Bergpredigt. Es folgen die Vaterunser-Bitten, 3 große Gleichniserzählungen, außerdem die Selbstaussagen Jesu und Bilder wie Wasser oder Hirte aus dem Johannesevangelium. Kernaussage: Der Jesus der Evangelien ist kein Mythos, sondern eine historisch sinnvolle und stimmige Figur. Theologenkollege Söding.
Also es ist jetzt nicht sozusagen der neue Fund irgendeines Textes, der bislang noch nicht ausgewertet worden wäre oder irgendeines archäologischen Zeugnisses, das man nicht aufgenommen hätte. Das Besondere und Neue dieses Buches ist, dass auf einem sehr hohen gedanklichen Niveau, das aber eben halt gut vermittelt wird, praktisch Jesus als Sohn Gottes dargestellt wird, der die Herrschaft Gottes verwirklicht, der zum Volk Gottes gehört. Und das ist eine Position, die sozusagen in dieser Klarheit, Entschiedenheit und Eindeutigkeit in der Jesusforschung nach der Aufklärung, also der Neuzeit, noch nicht vertreten worden ist.
Warum das Ganze? Ausgangspunkt Benedikts ist die dramatische Situation für den Glauben, die eine rein historische Jesus- und Bibelforschung anrichte. Eine zu große Distanz zwischen dem historischen Menschen Jesus und dem Christus des Glaubens führe nicht weiter. Ratzinger betrachtet Jesus, so wie er in den Evangelien vorgestellt wird. Der Theologenpapst stellt sich gleichzeitig der Diskussion, so Schönborn.
Stimmt das überhaupt, was man da in der Bibel über ihn erzählt? Sind das nicht fromme Märchen? Ist das nicht Pfaffenlug und Kirchenschwindel? Muss man das nicht alles enthüllen, wie das gewisse Autoren mit großem finanziellen Erfolg machen? Da stellt er sich ganz ungeniert der strengen, strikten Argumentation. Das ersetzt nicht den Glauben, aber es zeigt zumindest eines für ihn: Ganz nebulos ist das Bild dieses Jesus nicht, wie es in den Evangelien steht. Das ist sehr glaubwürdig.
Die historisch-kritische Bibelforschung verdammt der Systematiker Ratzinger dennoch keineswegs. Sie sei unverzichtbar, gerate aber bei der Auslegung, die für den Glauben hilfreich ist, an ihre Grenzen. Denn allein aufgrund ihrer Methode müsse sie das Wort der Bibel in der Vergangenheit lassen, kann eine Vergegenwärtigung suchen, aber nicht leisten. Sonst würde sie gleichsam ihre Grenzen überschreiten. Der Stil des Autors ist flüssig. Jedes Wort sitzt. Der Leser meint, den Professor zu hören, der mitschreibefertig frei doziert. Theologisch anspruchsvoll, aber schlüssig und klar in den Argumentationslinien. Für Theologen ein Muss. Für jeden Interessierten bereichernde, aktuelle und teils auch erbauende Lektüre. Was das Buch will? Begegnung mit Jesus und somit Gott ermöglichen. Stefan von Kempis mit Auszügen.
Ja, es hat sich wirklich ereignet. Jesus ist kein Mythos, er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, steht ganz real in der Geschichte. Wir können die Orte nachgehen, die er gegangen ist. Wir können durch die Zeugen seine Worte hören. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Das Passionsgeheimnis des Brotes hat gleichsam auf ihn gewartet, sich auf ihn ausgestreckt, und die Mythen haben auf ihn gewartet, indem das Ersehnte Wirklichkeit geworden ist. Das Gleiche gilt vom Wein. Auch er trägt Passion in sich, ist gekeltert worden, und so wurde aus Traube Wein.
Autor Ratzinger Benedikt wechselt zwischen theologischen Fakten, wissenschaftlichen Diskursen und fast meditativen Passagen. Er betont die innere Einheit des Alten mit dem Neuen Testament und sieht in Jesus Christus den Schlüssel zur ganzen Schrift. Jesus muss immer in Einheit mit dem Vater gesehen werden, nie darf zwischen seinem Menschsein und seiner Gottheit getrennt werden. Seine Lehre hat nicht Erfolg aufgrund menschlicher Anstrengungen, sondern kommt, so wörtlich, aus der unmittelbaren Berührung mit dem Vater.
Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Der Jünger, der mit Jesus mitgeht, wird so mit ihm in die Gottesgemeinschaft hineingezogen. Und dies ist das eigentlich Erlösende, die Überschreitung der Schranken des Menschseins, die durch die Gottebenbildlichkeit als Erwartung und als Möglichkeit im Menschen schon von der Schöpfung her angelegt ist.
Ein Auszug aus der Auslegung zur Versuchung Jesu.
Der Kern aller Versuchung, das wird hier sichtbar, ist das Beiseiteschieben Gottes, der neben allem vordringlicher Erscheinenden unseres Lebens als zweitrangig, wenn nicht überflüssig und störend empfunden wird. Die Welt aus eigenem, ohne Gott, in Ordnung zu bringen, auf das eigene zu bauen, nur die politischen und materiellen Realitäten als Wirklichkeit anzuerkennen und Gott als Illusion beiseite zu lassen, das ist die Versuchung, die uns in vielerlei Gestalten bedroht. Zum Wesen der Versuchung gehört ihre moralische Gebärde. Sie lädt uns gar nicht direkt zum Bösen ein, das wäre zu plump. Sie gibt vor, das Bessere zu zeigen, die Illusionen endlich beiseite zu lassen und uns tatkräftig der Verbesserung der Welt zuzuwenden. Sie tritt zudem unter dem Anspruch des wahren Realismus auf. Das Reale ist das Vorkommende, Macht und Brot. Die Dinge Gottes erscheinen demgegenüber als irreal, eine Sekundärwelt, derer es eigentlich nicht bedarf. Es geht um Gott. Ist er der Wirkliche, die Wirklichkeit selbst, oder ist er es nicht? Ist er der Gute, oder müssen wir das Gute selber erfinden? Die Gottesfrage ist die Grundfrage, die uns an den Scheideweg der menschlichen Existenz stellt. Was muss der Retter der Welt tun oder nicht tun? Das ist in den Versuchungen Jesu die Frage. Jeder, der hört und das Wort annimmt, kann ein Jünger werden. Auf das Hören und Nachfolgen kommt es in Zukunft an, nicht auf die Abstammung. Jüngerschaft ist jedem möglich, Berufung für alle. So bildet sich vom Hören her ein umfassenderes Israel, ein erneuertes Israel, das das Alte nicht ausschließt oder aufhebt, aber überschreitet ins Universale hinein.
Kaum einer arbeitet so eng am und mit dem Papst wie Kardinal Tarcisio Bertone. Das Glaubensbekenntnis des gläubigen Ratzinger ist für den Chef des Staatssekretariats dennoch etwas Besonderes.
Angesichts der aktuell wieder entbrannten Debatte über die Figur Christi und die Person Jesus von Nazareth, die manchmal irreführend ist, weil viele Menschen kein Wissen haben und es sich dennoch leider anmaßen, über Dinge zu sprechen, von denen sie keine Ahnung haben, gibt uns der Papst seine Vision von Christus. Der Papst ist von der Leidenschaft zu Christus ergriffen, ist ein profunder Kenner Jesu Christi und des Christentums. Erinnern wir uns an sein erstes Buch, Einführung in das Christentum, das man immer noch fruchtbringend lesen kann. Und heute bietet er uns dieses Panorama, diese Vertiefung über die Christusfigur. Christus als Chiffre, als Kennwort für die Auslegung des Lebens, der Schicksale eines jeden Menschen und das Schicksal der Menschheit. Christus, also auch als ein Freund dieser Menschheit auf dem Weg, dieser geplagten Menschheit, dieser Menschheit, die aber nach der Ewigkeit lechzt und den Lebenssinn sucht.
Das Vaterunser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen. In diesem einen Wort ist die ganze Erlösungsgeschichte enthalten. Wir dürfen Vater sagen, weil der Sohn unser Bruder war und uns den Vater geoffenbart hat, weil wir durch die Tat Christi wieder Kinder Gottes geworden sind. Für den Menschen von heute ist freilich der große Trost des Wortes Vater nicht ohne weiteres spürbar, denn die Erfahrung des Vaters ist vielfach entweder ganz abwesend oder durch das Ungenügen der Väter verdunkelt. So müssen wir von Jesus her erst lernen, was Vater eigentlich bedeutet. Die bis ans Ende gehende Liebe, die der Herr am Kreuz im Beten für seine Feinde erfüllt hat, zeigt uns das Wesen des Vaters. Er ist diese Liebe. Weil Jesus sie vollzieht, ist er ganz Sohn und er lädt uns ein, Söhne zu werden von diesem Maßstab her.
Das Buch ist mehrbändig angelegt. Ratzinger präsentiert keine vollständige Jesusbiografie. Die Kindheitsgeschichten etwa hat er bereits angekündigt, es fehlen aber auch die Wunder und die Passion. Kein Nachteil für das Jesusbild, kein Nachteil für den glaubenden Leser, sagt Neutestamentler Thomas Söding.
Der Jesus hat Format und Farbe, sozusagen ist ein Jesus, der lebt. Ne? Das ist jetzt nicht ein halbierter Jesus, der uns da begegnet, sondern schon die erste große Szene, die er bespricht, die Taufe Jesu im Jordan, wird von ihm so verstanden, dass man ohne den Tod und ohne die Auferstehung Jesu diese Geste, Jesus lässt sich von Johannes taufen, nicht richtig deuten kann.
Doppelautor Ratzinger Benedikt will die Bibel als Einheit lesen. Ordnet Jesus in die Schriften des Alten und Neuen Testaments ein, ohne archäologisches Graben in den historischen, literarischen Schichten der Bücher. Betreibt sozusagen kanonische Exegese. Die Bibel war neben Väterkunde und Liturgie seit Studienzeiten für ihn Dreh- und Angelpunkt des Schaffens. Das hatte der Papst am 17. Februar diesen Jahres den Studenten des römischen Priesterseminars anvertraut.
Poi questo naturalmente per me.
Sodann war für mich natürlich die Exegese von großer Bedeutung. Wir hatten zwei Exegeten, die etwas liberal, aber dennoch große, auch wirklich glaubwürdige Exegeten waren, die uns fasziniert haben. Ich kann wirklich sagen, die Heilige Schrift war die Seele unseres Theologiestudiums. Wir haben mit der Heiligen Schrift gelebt und sie lieben, mit ihr reden gelernt.
Imparato amarla e parlare con la Sacra Scrittura.
In Jesus von Nazareth skizziert Ratzinger nun Forschungskontroversen und verschiedene Deutungen der Geschichte. verschweigt offene Fragen nicht, weist auf etwaige Übersetzungsungenauigkeiten hin und konzentriert sich dennoch stets auf das Wesentliche, verliert sich nicht in ekklesiologischen Feinheiten. Alle Ausführungen sollen zu einem besseren Jesusverständnis führen. Wo nötig, aktualisiert er die Jesusworte. Beispiel: die erste Versuchung nach dem Matthäusevangelium, Steine zu Brot zu verwandeln. Die Antwort Jesu: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ratzinger verweist hier auf die falsche Güterverteilung in der Welt von heute.
Wo diese Ordnung der Güter nicht geachtet, sondern auf den Kopf gestellt wird, da entsteht nicht mehr Gerechtigkeit, da wird nicht mehr für den leidenden Menschen gesorgt, sondern da wird gerade auch der Bereich der materiellen Güter zerrüttet und zerstört. Wo Gott als sekundäre Größe angesehen wird, die man zeitweise oder überhaupt wichtigerer Dinge wegen beiseite lassen kann, da scheitern gerade diese vermeintlich wichtigeren Dinge. Nicht nur der negative Ausgang der marxistischen Experimente beweist das. Die auf rein technisch-materiellen Prinzipien aufgebaute Entwicklungshilfe des Westens, die Gott nicht nur ausgelassen, sondern die Menschen von Gott abgedrängt hat, mit dem Stolz ihrer Besserwisserei, hat erst die dritte Welt zur dritten Welt im heutigen Sinn gemacht. Sie hat die gewachsenen religiösen, sittlichen und sozialen Strukturen beiseite geschoben und ihre technizistische Mentalität ins Leere hineingestellt. Sie glaubte, Steine in Brot verwandeln zu können, aber sie hat Steine für Brot gegeben. Es geht um den Primat Gottes. Es geht darum, ihn als Wirklichkeit anzuerkennen, als Wirklichkeit, ohne die nichts anderes gut sein kann. Die Geschichte kann nicht abseits von Gott durch bloß materielle Strukturen geregelt werden. Wenn das Herz des Menschen nicht gut ist, dann kann nichts anderes gut werden. Und die Güte des Herzens kann letztlich nur von dem kommen, der die Güte, das Gute, selber ist.
Die Ausweitung des Sabbatgebots in der Bergpredigt.
Nun, Jesus will weder die Familie noch die Schöpfungsintention des Sabbat aufheben, aber er muss für beides einen neuen, weiteren Raum schaffen. Mit seiner Einladung durch den gemeinsamen Gehorsam zum Vater, mit ihm Glied einer neuen universalen Familie zu werden, sprengt er zwar zunächst die soziale Ordnung Israels, aber für die nun werdende und gewordene Kirche war es von Anfang an grundlegend, die Familie als Kern aller Sozialordnung zu verteidigen, für das vierte Gebot in der ganzen Breite seiner Bedeutung einzutreten. Wir sehen es, wie heute der Kampf der Kirche darum geht. Und ebenso wurde schnell deutlich, dass der wesentliche Gehalt des Sabbat am Herrentag neu zur Entfaltung kommen musste. Auch der Kampf um den Sonntag gehört zu den großen Anliegen der Kirche in der Gegenwart, mit all ihren Auflösungen eines die Gemeinschaft tragenden Rhythmus der Zeit.
Benedikt fordert zum Dialog auf und übt ihn selbst. Bei der Deutung der Bergpredigt etwa verweist er auf die Auslegung des jüdischen Gelehrten Jakob Neusner. Ein geschickter Schachzug. Dazu Thomas Söding.
Dieses Buch wird sicherlich auch von jüdischer, von muslimischer Seite, von buddhistischer, hinduistischer Seite sehr intensiv und genau studiert werden können. Besonders intensiv sind die Beziehungen zum Judentum, weil Jesus, so wie er in dem Jesusbuch von Benedikt beschrieben wird, eben einer ist, der tief verwurzelt ist im Judentum, der nur von Mose her zu verstehen ist, der nur vom Hauptgebot Israel, du sollst Gott, deinen Herrn, alleine lieben, hier verstanden werden kann. Sozusagen die ganze Lebendigkeit Jesu wird dort deutlich. Und auf der anderen Seite ist es aber eben halt auch der Sohn Gottes, sodass auch der Unterschied zum jüdischen Jesusbild, der Unterschied zum muslimischen Jesusbild deutlich wird. Das Ganze aber sozusagen ohne jede Aggressivität, ohne Militanz, fast in einer milden, sanften Sprache. Auch die wird ihre Wirkung nicht verfehlen.
Es steht jedermann frei, mir zu widersprechen, so Benedikt im Vorwort. Bezeichnend für diesen Papst, sagt Kardinal Schönborn.
Er hat sich auch als Professor, wo ich ihn schon erlebt habe, immer als sehr debattenfreudig gezeigt. Er hat ein ganz großes Vertrauen in die Kraft der Argumente.
Widerspruch, den wird es geben, meint auch Exeget Söding, ist seine Zunft doch selbst mitunter gespalten.
Der Papst agiert als Wissenschaftler im Kreis der Wissenschaften, macht sich natürlich auch angreifbar. Es wird sozusagen die ganze Palette geben, also von Leuten, die das Buch anhimmeln werden, von Leuten, die auch aus Aversion heraus urteilen, das kann ja nicht gut sein, weil es der Papst geschrieben hat. Aber ich setze eben darauf, dass es eine kritische, differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Buch gibt, dass die Stärken, aber auch die Grenzen dieses Buches würdig. Die Stärken sind aus meiner Sicht ganz klar, dass die Gottesfrage ins Zentrum gestellt wird. Das ist auch die hohe Aktualität dieses Jesusbuches, sozusagen die Gottesfrage mit Jesus zu beantworten. Kritik wird kommen dort, wo auch geheimnisvolle Phänomene wie die Versuchung Jesu, wie die Verklärung Jesu als Geschichten vom Papst interpretiert werden, die einen Zugang zur Geschichte Jesu eröffnen. Das widerspricht dem, was die historisch-kritische Exegese für historisch wahrscheinlich erhält.
Kritische Detailfragen hat Benedikt schon selbst aufgegriffen.
Endlich bleibt noch die Frage, ist Gott nicht auch Mutter? Es gibt den Vergleich der Liebe Gottes mit der Liebe einer Mutter. Besonders beeindruckend kommt das Geheimnis der mütterlichen Liebe Gottes in dem hebräischen Wort Rachmin zum Vorschein, das eigentlich Mutterschoß bedeutet, aber dann zur Bezeichnung des göttlichen Mitleidens mit dem Menschen, der Barmherzigkeit Gottes wird. Organe des menschlichen Leibes werden im Alten Testament immer wieder zu Bezeichnungen für Grundhaltungen des Menschen oder auch für die Gesinnungen Gottes, so ähnlich wie Herz oder Hirn, auch heute noch Aussagen über unsere eigene Existenz sind. Wenn in der von der Leiblichkeit des Menschen her geformten Sprache die Liebe der Mutter ins Gottesbild eingezeichnet erscheint, so gilt doch zugleich, dass Gott nie als Mutter bezeichnet und angeredet wird, weder im Alten noch im Neuen Testament. Mutter ist in der Bibel ein Bild, aber kein Titel Gottes. Warum? Wir können es nur tastend zu verstehen versuchen. Natürlich ist Gott weder Mann noch Frau, sondern eben Gott, der Schöpfer von Mann und Frau. Die Muttergottheiten, die das Volk Israel wie auch die Kirche des Neuen Testaments rundum umgaben, zeigen ein Bild des Verhältnisses von Gott und Welt, das dem biblischen Gottesbild durchaus entgegengesetzt ist. Sie schließen immer und wohl unvermeidlich pantheistische Konzeptionen ein, in denen der Unterschied von Schöpfer und Geschöpf verschwindet. Demgegenüber war und ist das Bild vom Vater geeignet, die Andersheit von Schöpfer und Geschöpf, die Souveränität seines Schöpfungsaktes auszudrücken. Nur durch den Ausschluss der Muttergottheiten konnte das Alte Testament sein Gottesbild, die reine Transzendenz Gottes, zur Reife bringen. Aber auch wenn wir keine absolut zwingenden Begründungen geben können, bleibt für uns die Gebetssprache der ganzen Bibel normativ, in der, wie gesagt, trotz der großen Bilder von der mütterlichen Liebe, Mutter kein Gottestitel, keine Anrede für Gott ist. Wir bitten, wie Jesus auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift uns zu beten gelehrt hat, nicht wie es uns selbst einfällt oder gefällt. Nur so beten wir recht.
Und der Priester heute, ausgehend vom Bild des Hirten,
der Mensch kennt sich selbst nur, wenn er sich von Gott her zu verstehen lernt, und er kennt den anderen nur, wenn er in ihm das Geheimnis Gottes sieht. Für den Hirten im Dienste Jesu bedeutet das, dass er die Menschen nicht an sich, an sein eigenes kleines Ich binden darf. Das sich kennen, das ihn mit den ihm anvertrauten Schafen verbindet, muss darauf zielen, sich gegenseitig in Gott hineinzuführen. Der Hirte im Dienste Jesu muss immer über sich hinausführen, damit der andere seine ganze Freiheit finde.
Wenn jemand Geburtstag hat, macht man ihm gewöhnlich ein Geschenk.
So Vatikansprecher Pater Federico Lombardi. Der Papst wurde 80.
Ma il regalo ce lo ha fatto lui.
Aber das Geschenk hat er uns gemacht.
Il suo libro su Gesù.
Sein Buch über Jesus liegt endlich in unseren Händen.
E finalmente nelle nostre mani.
Lombardi ordnet das Buch ein in das Gesamt des zweijährigen Pontifikats. Kanonische Exegese auf andere Weise.
Nel magistero c'è qualcosa di personalmente suo.
In seiner Lehre gibt es etwas, was ganz persönlich und unverkennbar seines ist. Mit Tiefe, Klarheit und Regelmäßigkeit vom Zentrum unseres Glaubens sprechen, die Schönheit allen zu zeigen und uns zu helfen, täglich Glaube, Vernunft, Studium und Spiritualität miteinander zu verflechten. Das scheint uns das Charisma Benedikts des 16. zu sein. Die Enzyklika Gott ist Liebe und das Buch Jesus von Nazareth sind zwei Eckpfeiler, um diese Sichtweise anzunehmen und sie beizubehalten. Sagen wir ruhig, um von ihr fasziniert zu sein.
Scheint paradox, so der Jesuit.
Mentre egli stesso ci dice che questo libro non è un documento del magistero papale.
Während er selbst uns sagt, dass dieses Buch kein lehramtliches Dokument ist, sondern Frucht seines persönlichen theologischen Suchens, haben wir den Eindruck, dass wir im Lesen dieser Seiten den kostbaren Schlüssel haben, um viele Aspekte seines Pontifikats besser zu verstehen. Wir wissen besser, wer dieser Papst ist und was für ihn wesentlich ist und also auch, was er uns sagen will, allen, die an Jesus Christus glauben, den Männern und Frauen von heute.
I credenti in Gesù Cristo, agli uomini e alle donne di oggi.
Der Mensch braucht letztlich nur eines, in dem alles enthalten ist. Aber er muss durch seine vordergründigen Wünsche und Sehnsüchte hindurch erst erkennen lernen, was er wirklich braucht und was er wirklich will. Er braucht Gott. Und so können wir nun sehen, dass hinter all den Bildreden letztlich dies steht. Jesus gibt uns das Leben, weil er uns Gott gibt. Er kann ihn geben, weil er selbst eins ist mit Gott, weil er der Sohn ist. Er selbst ist die Gabe, er ist das Leben.